Wir wollen heute im zweiten Petrusbrief weitermachen und dazu bitte ich euch, den zweiten Petrusbrief aufzuschlagen. Wir kommen wieder zu Kapitel 2. Wir haben dieses Kapitel schon begonnen, werden es aber einmal nochmals als Ganzes lesen, damit wir auch den Zusammenhang von diesem Text haben und dann hoffe ich, da weiterzumachen, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Ja, 2. Petrus, Kapitel 2. Bevor wir lesen, will ich euch auf den Vers 19 hinweisen, den der Heilige Geist uns so gegeben hat. So halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint. Bis der Tag anbricht und der Morgenstern in eurem Herzen aufgeht. Und dieses Wort lesen wir jetzt auch weiter in Kapitel 2. Es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die heimlich verderbliche Sekten einführen, indem sie sogar den Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen. Und sie werden ein schnelles Verderben über sich selbst bringen. Und viele werden ihren verderblichen Wegen nachfolgen. Und um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Und aus Habsucht werden sie euch mit betrügerischen Worten ausbeuten. Aber das Gericht über sie ist längst vorbereitet und ihr Verderben schlummert nicht. Denn wenn Gott die Engel nicht verschonte, die gesündigt hatten, sondern sie in Fesseln der Finsternis in den Abgrund warf, um sie zum Gericht aufzubewahren, und wenn er die alte Welt nicht verschonte, sondern nur Noah, den Verkündiger der Gerechtigkeit, als Achten bewahrte, als er die Sintflut über die Welt der Gottlosen brachte und auch die Städte Sodom und Gomorra einäscherte und so zum Untergang verurteilte, womit er sie künftigem Gottlosen zum warnenden Beispiel setzte, während er den gerechten Lot herausrettete, der durch den zügellosen Lebenswandel der Frevler geplagt worden war, denn dadurch, dass er mit ansehen und mit anhören musste, quälte der Gerechte, der unter ihnen wohnte, Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken. So weiß der Herr, die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu erretten, die Ungerechten aber zur Bestrafung aufzubewahren für den Tag des Gerichts. Das gilt besonders für die, welche in unreiner Lust dem Fleisch nachlaufen und die Herrschergewalt verachten. Verwegen und frech, wie sie sind, fürchten sie sich nicht, Majestäten zu lästern. Wo doch Engel, die an Stärke und Macht größer sind, kein lästerndes Urteil vor sie bei dem Herrn vorbringen. Dieser aber, wie die unvernünftigen Tiere von Natur zum Fang und Verderben geboren, lästern über das, was sie nicht verstehen und werden in ihrer Verdorbenheit völlig zugrunde gerichtet werden. Indem sie so den Lohn der Ungerechtigkeit empfangen, sie halten die Schwelgerei bei Tag für ihr Vergnügen, als Schmutz und Schandflecken tun sie groß mit ihren Betrügereien, wenn sie mit euch zusammenschmausen. Dabei haben sie Augen voller Ehebruch, sie hören nie auf zu sündigen und locken die unbefestigten Seelen an sich. Sie haben ein Herz, das geübt ist in Habsucht und sind Kinder des Fluchs. Weil sie den richtigen Weg verlassen haben, sind sie in die Irre gegangen und sind dem Weg Biliams, des Sohnes Beors, gefolgt, der den Lohn der Ungerechtigkeit liebte. Aber er bekam eine Zurechtweisung für seinen Frevel. Das stumme Lasttier redete mit Menschenstimme und wehrte der Torheit des Propheten. Diese Leute sind Brunnen ohne Wasser, Wolken vom Sturmwind getrieben und ihnen ist das Dunkel der Finsternis aufbehalten in Ewigkeit. Denn mit hochfahrenden, leeren Reden locken sie durch ausschweifende fleischliche Lüste, diejenigen an, die doch in Wirklichkeit hinweggeflohen waren von denen, die in die Irre gehen. Dabei verheißen sie ihnen Freiheit, obgleich sie doch selbst Sklaven des Verderbens sind, denn wovon jemand überwunden ist, dessen Sklave ist er auch geworden. Denn wenn sie durch die Erkenntnis des Herrn und Retters Jesus Christus den Befleckungen der Welt entflohen sind, aber wieder darin verstrickt und überwunden werden, so ist der letzte Zustand für sie schlimmer als der erste. Denn es wäre für sie besser, dass sie den Weg der Gerechtigkeit nie erkannt hätten, als dass sie, nachdem sie ihn erkannt haben, wieder umkehren, hinweg von dem ihnen überlieferten heiligen Gebot. Doch es ist ihnen ergangen nach dem wahren Sprichwort: Der Hund kehrt wieder um zu dem, was er erbrochen hat, und die gewaschene Sau zum Wälzen im Schlamm. Wir wollen noch den Herrn anrufen, dass er uns hilft, sein Wort aufzunehmen, sodass es Frucht bringt. Lieber Vater, von Natur aus haben wir kein offenes Herz, du weißt es. Wir brauchen deine Hilfe, die Empfänglichkeit, die nur dein Heiliger Geist in uns wirkt. Darum bitten wir dich, dass du in unsere Mitte kommst und dein Wort segnest, dass dieses Wort Frucht bringt in unserem Denken, in unserem Leben, indem es auf gutem Boden fällt und aufgeht. Du sagst, gesegnet der Mann, der bei Gottes Wort nachsinnt, Tag und Nacht. Wir bitten dich nun, dass du all die Einfallstore der Sünde in unseren eigenen Gedanken verschließt und uns hören lässt, was du selbst zu sagen hast. Gib uns deine Ausrichtung. Du hast geredet, wir preisen dich dafür. Du hast dich mitgeteilt, wir preisen dich dafür. Du wachst über unser Heil, wir preisen dich dafür. Und wir loben dich, dass du dafür deinen Sohn nicht verschont hast, damit auch wir den Sünden gestorben der Gerechtigkeit leben mögen. Gepriesen sei deine Erlösung. So hilf uns nun, um Jesu Willen. Amen. Es ist ganz gut bei solchem schweren Kapitel, und es ist ja in gewisser Weise wirklich ein Kapitel, wo wir mit dem Schlamm und dem Kot und dem Frevel und dem Verderben umgehen müssen. Wir werden hier aufgefordert, in etwas hineinzublicken, wo wir gerne wegblicken, was wir nicht so gerne angucken und freiwillig uns nicht so gerne damit beschäftigen wollen. Niemand mag es, wenn er schick angezogen in sein Auto gehen will, um irgendwo auf eine Hochzeit zu fahren, und auf einmal ist er in Hundekot getreten und er sitzt im Auto und auf einmal riecht er, es stinkt. Das hat er sich nicht ausgesucht. Aber es ist die Realität. Und niemand mag es, wenn er befleckt wird. Manchmal gerade in diesen Zeiten, wo der Schnee, die Schneematsch auf den Straßen ist, da braucht man gar nichts Falsches getan haben, sondern ein Auto fährt einfach vorbei an der richtigen Stelle und die Matsche fliegt so direkt über den ganzen Körper. Man ist befleckt. Und das, was wir nicht mögen, ist aber teilweise und ist und bleibt, gerade wenn es hier um geistliche Dinge geht, eine Realität unseres Alltags. Wir können ihr nicht entfliehen. Und daher können wir nicht sagen, wir verdrängen das. Warum? Lass uns lieber uns mit den guten Stellen, mit den ermutigenden Stellen beschäftigen, sondern wir müssen nach dem, wie das Wort Gottes uns gegeben ist, uns auch mit diesen Dingen beschäftigen, weil sie für uns wichtig sind. Der Kontext von Petrus wieder zeigt uns besonders, warum er es für wichtig hält für uns, dass wir uns damit beschäftigen, damit dass die Empfänger des Briefes wussten, worauf sie achten müssen. Sein Ziel war nicht, sich im Beschäftigen mit diesen negativen Dingen oder mit dem Dreck dieser Welt oder in der Gemeinde, denn es war ja hier in der Gemeinde, dass das das Ziel seiner Predigt war oder seiner Botschaft war, sondern sein Ziel war ihre Heiligung. Ihre Heiligung. Er beginnt mit der Erlösung und er zeigt, dass Gott uns alles gegeben hat, dass die göttliche Kraft uns alles gegeben hat, was wir brauchen zu einem Leben in Gottes Seligkeit. Das heißt, er zeigt uns, dass wir nicht in einen Kampf gehen, dass wir nicht in einer Situation sind, wo wir auf unsere Ressourcen zurückgreifen müssen und auf unsere Kräfte und auf unsere Willensstärke zurückgreifen müssen, sondern er zeigt uns, dass wir von Gott alles empfangen haben. Er redet zu Christen und er sagt, wir haben von Gott alles empfangen, was wir brauchen, um für ihn in dieser Welt zu leben. Es ist so wichtig, dass wir das begreifen. Die Anfechtungen, die Schwierigkeiten, die Herausforderungen, unser Fleisch, der Satan, die Welt, all die Feinde unseres geistlichen Lebens. Sind nicht stärker als das Gotteskind, sondern das Gotteskind ist gestärkt mit Gottes Macht, der stärker ist als all diese Feinde seines geistlichen Lebens. Durch Gott. Alles empfangen aufgrund der Verdienste Jesu Christi. Und wie wichtig es ist, uns das vor Augen zu halten. Christus hat an seinem Tod am Kreuz, als er rief, es ist vollbracht, dieses es ist vollbracht, ausgerufen über jede Anfechtung, über jede Schwierigkeit, über jede Macht im Leben des Kindes Gottes. Es gibt nichts, womit er nicht fertig geworden ist. Er hat schon triumphiert. Und wir werden aufgefordert, genau diesen Triumph Jesu am Kreuz zu glauben und darin zu leben und darin zu kämpfen, denn darin ist begründet, dass Gott selbst sich verpflichtet hat, uns in jeder Herausforderung, in jeder Schwierigkeit alles zu geben, was wir brauchen. Jetzt denken wir manchmal passiv, ne? Alles zu geben, was wir brauchen, um auszuhalten, um nicht ganz so tief in den Schlamm zu fallen. Nein, Petrus denkt anders. Um trotz dieser Umstände in der Heiligkeit voranzuschreiten und zu wachsen. Das heißt, mit dem Bild vom Alten Testament, um Land zu erobern. Nicht nur, um unser Land vor den Feinden zu verteidigen, sondern um den Feind anzugreifen und um mehr Land in Besitz zu nehmen, sodass auf jedem Quadratmeter unseres Lebens der Name des Herrn gepriesen wird. Sodass der Altar Gottes, die Anbetung Gottes, an jedem Ort, an jedem Platz, den uns gegeben hat, aufgerichtet wird. Das Lob Gottes groß wird in allen Bereichen unseres Lebens. Und deswegen hat Petrus gesagt, darum reicht nun, also ich lese jetzt hier, nachdem er gezeigt hat, dass wir alles von Gott empfangen haben, sagt er Vers 5, so setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar. Er sagt, setzt allen Eifer dran. Gehört Eifer, Zielstrebigkeit, Hingabe, Leidenschaft zum geistlichen Leben? Er sagt ja. Lass dein Streben nach Heiligkeit von Eifer geprägt sein. Lass dein Streben nach Heiligkeit nicht etwas sein, was du in Kauf nimmst und mitnimmst oder als Pflicht nebenbei in der Tasche trägst, sondern er sagt, bring allen Eifer drauf, auf, um Gottes Tugenden in dieser Welt zu tragen. Und während er die Gläubigen dazu auffordert, genau das zu tun, weil er sie begleiten will durch das, was er zu sagen hat, durch den Heiligen Geist, weil er von Christus selbst dazu bestimmt ist, den Gläubigen die Grundlage zu geben, um in das Reich Gottes einzugehen, weiß er kann es nicht umfassend tun, ohne sie zu warnen vor den Fallen und Schwierigkeiten, die ihnen in jeder Situation des Lebens begegnen werden. Das Besondere ist, dass er nicht bei den Schwierigkeiten von Nero anfängt, obwohl er doch in der Verfolgung ist. Er fängt nicht bei den Schwierigkeiten, er spricht hier nicht von den Schwierigkeiten, die sie haben werden, das hat er im ersten Brief gemacht, die sie haben werden aufgrund von der Ungerechtigkeit in der Welt, sondern er spricht von den Schwierigkeiten, dass falsche Lehrer und falsche Apostel in die Gemeinde Gottes hineinkommen. Und sie tragen kein Schild, ich bin falscher Apostel. Sie tragen kein Schild, ich bin falscher Lehrer. Aber das ist nicht die ganze Gefahr, wenn wir die Situation anschauen, sondern wir sehen, dass die Gefahr, die davon ausgeht, in Vers 2 nochmal erweitert wird und viele werden ihren verderblichen Wegen nachfolgen. Da kommt ein falscher Lehrer und er kommt verborgen. Er kommt, wie Paulus im 2. Korintherbrief sagt, er kommt als Apostel Jesu Christi. Er kommt als Lehrer des Evangeliums. Er kommt mit dem Worte Gottes. Er kommt mit dem Schein von Heiligkeit. Er kommt rhetorisch gewandt, er kommt belehrt, geschult in den Dingen des Wortes Gottes. Und viele, sagt er, viele werden ihren verderblichen Wegen nachfolgen. Wer das einmal bei sich selbst entdeckt hat, der weiß, wie sehr er bereit ist, geprägt zu werden, wenn nur die Menge das Gleiche denkt. Wie schnell man bereit ist, sich einer Gruppe anzuschließen, wie schnell man bereit ist, Dinge anzunehmen, weil es nicht eine Einzelmeinung ist, sondern weil mehrere die gleiche Meinung haben. Und allein die Akzeptanz, dass wir sagen, okay, da gibt es eine unterschiedliche Meinung in der Christenheit, also akzeptieren wir das doch als ein Teil der richtigen Lehre. Wie oft habe ich gehört, ja gut, das ist aber in der christlichen Welt und das ist ja nicht irgendwer, sagen sie, sondern viele Bibelschullehrer sind da unterschiedlicher Meinung. Der eine sieht das so, der andere sieht das so. Daher lass uns das nicht so genau nehmen. Das sagen sie nicht, aber das ist eigentlich, was da oft hintersteht. Ja? Aber nehmen wir ernst, was Gott hier sagt. Er sagt, es werden falsche Lehrer und er sagt, in der Gemeinde auftreten und werden viele verführen. Nun, ich muss mich kürzer fassen, Petrus wird einfach sehr klar. Er sagt, Gott kennt die Herzen. Und eins ist klar, sagt er, Gott wird richten. Gott wird richten. Hat er nicht das gezeigt? Ja, er hat Beispiele gegeben zu richten. Das haben wir letztes Mal gesehen. Das sind die Engel, die gefallen sind. Sie werden in Fesseln der Finsternis bewahrt. Das ist die Sintflut, wo Gott die ganze Welt in Wasser untergehen ließ und Noah errettete. Und das Sodom und Gomorra, wo Gott Feuer vom Himmel fallen ließ. Und 4 Städte oder 5 einäscherte und bis heute das Tote Meer da aufgerichtet hat als Zeugnis. Und die Botschaft von Petrus ist, Gott gab Beispiele. Gott hat eindeutig gezeigt, wie er beurteilen wird und wie er handeln wird und wie er bestrafen wird. Darum denke du nicht, dass Gott Dinge ungestraft lassen wird. Denke nicht. Ich las heute Morgen noch Psalm 73, da geht es um Asaf. Warum geht es dem Gottlosen so gut? Und wenn er den Gottlosen beschreibt, dann spricht er davon, dass er redet, als käme es vom Himmel. Merken wir, was der verstanden hat? Der merkt, diese Gottlosen sind nicht Gottlose, die sagen, ich bin gottlos, sondern es sind Gottlose, die reden, als käme ihre Botschaft von Gott selbst. Sie würden im Namen des Herrn reden. Und dann sagt er, darum hängt auch dein Volk ihm an. Und das Volk Gottes lässt sich von diesen Menschen verführen, irreführen. Und er ist in Nöte und Schwierigkeiten aufgrund dieser Situation. Und er muss lernen. Er muss lernen, er sagt, bis ich in dein Heiligtum ging und auf ihr Ende sah. Er beneidete sie. Er sagt, ich war wie ein Tier, als ich sie beneidete. Aber als ich in dein Heiligtum ging, dann sah ich auf ihr Ende und dann wusste ich, wie töricht es ist überhaupt, sie zu beneiden. Zu denken, ich würde irgendetwas, einen Nachteil ihnen gegenüber haben. Aber heute, also es, wie wichtig ist es zu sehen, Gott wird alles aufdecken. Niemand kann sich verkleiden. Also man kann sich verkleiden vor den Menschen. Man kann einen Schein von Gottseligkeit haben von den Menschen. Man kann anerkannt sein in der Gemeinde. Du kannst Mitglied sein, du kannst in gutem Stand sein. Du kannst Ältester der Gemeinde sein, du kannst Diakon sein. Du kannst viele Ämter in der Gemeinde innehaben. Du kannst respektiert sein von vielen und doch ein Gottloser sein. Und der Tag des Herrn wird kommen. Und er wird es ans Licht bringen. Und er wird jedem geben nach seinen Werken. Das ist die Botschaft der Bibel. Aber diese Botschaft ist nicht eine Botschaft, oder diese Botschaft ist gleichzeitig eine Botschaft des Aufrufs. Gott ruft solche Menschen auf, ehrlich vor Gott zu werden. Die Schuld zu bekennen, wahr zu werden vor Gott, umzukehren. Und die größten Sünder empfangen Vergebung von Gott. Er ruft sie auf, kehrt nun um und glaubt an den Herrn Jesus Christus. Aber genau dieser Glaube an den Herrn Jesus ist ein Glaube, der mit seinen Sünden ehrlich vor Gott wird. Und seine Hoffnung auf das Opfer des Herrn Jesus Christus setzt. Gott hat meine Schuld getragen. Die Strafe lag auf ihm zu meinem Frieden. Durch seine Wunden ist mir Heilung widerfahren. Das Fazit von diesem Text war aber, Vers 9, so weiß der Herr, die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu retten, die Ungerechten aber zur Bestrafung aufzubewahren für den Tag des Gerichts. Gott wird die Ungerechten bestrafen. Ja, aber er sagt, er wird sie aufbewahren für den Tag des Gerichts. Gott hat nicht beschlossen, dass es eine abschließende Gerechtigkeit hier auf der Erde gibt in seinem Handeln, sondern er gibt Beispiele seiner Sichtweise, seines Handelns und er sagt uns, Gott wird jede Sünde strafen. Aber wir haben den ersten Teil noch nicht ganz betrachtet, nämlich so weiß der Herr, die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu retten. So weiß der Herr, die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu retten und hat uns hier Noah einmal dargestellt als Beispiel. Das haben wir kurz angeschaut, aber dann auch Lot. Wir haben es gesehen, dass er den Lot als Beispiel brachte und ich habe euch gesagt, wir würden den Lot nochmal genauer anschauen. Und Lot ist deswegen entscheidend oder besonders, weil wir über Lot stolpern. Ich weiß noch genau, als junger Christ, und ich glaube, das haben die Empfänger des Briefes auch gemacht, Petrus sagt einfach, hier, während er den gerechten Lot herausrettete, der durch den zügellosen Lebenswandel der Frevler geplagt worden war. Und dann heißt es in Vers 8, denn dadurch, dass er mit ansehen und mit anhören musste, quälte der Gerechte, der unter ihnen wohnte, Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken. Und das, worüber wir stolpern, ist, wieso weiß der, dass Lot ein Gerechter war? Und wieso nennt er den überhaupt einen Gerechten? Und das finde ich so besonders in diesem Kontext, dass er den Lot hier erwähnt. Denn Lot ist ja wirklich eine schillernde Figur, wenn wir die Geschichte im Alten Testament lesen. Und wir stellen uns die Frage, wo ist denn die Gerechtigkeit Lots und woran kann man sie überhaupt erkennen? Und bei mir ging es so, dass erst als ich hier Petrus las, ich nochmal zurückging, um das Alte Testament zu lesen und die Frage zu stellen, was zeigt denn das Alte Testament? Wo ist denn die Gerechtigkeit Lots? Und ich will euch so ein bisschen erklären, gerade für die, die den Text nicht so vor Augen haben. Lot war ja der Neffe von Abraham und er zog mit Abraham aus Chaldea, weil Abraham die Verheißung hatte. Das heißt, er schloss sich dem Abraham an, obwohl er auch im Heimatland bleiben konnte. Und er ging mit Abraham, dem Vater des Glaubens, der die Offenbarung hatte. Aber irgendwann wurden ihre Viehherden so groß, dass sie nicht zusammenbleiben konnten. Nun, Abraham wollte keinen Streit haben. Er merkte, die Hirten stritten miteinander und wir sehen den Hass Abrahams dem Streit gegenüber. Er wollte keinen Streit innerhalb der Familie. Und er sagte, es soll nicht Streit unter uns sein, weil wir ja Brüder sind. Und so nimmt er den Lot mit, geht auf den Berg und sagt, wähle dir, wo willst du hingehen? Gehst du rechts, so gehe ich links. Such dir aus, was dir gefällt. Und Lot sah die Jordanebene. Und die Jordanebene war einfach eine Ebene der Fruchtbarkeit. Da blühte alles. Und er hatte große Herden. Und er wählte die Jordanebene. Obwohl er der Jüngere war, ließ Abraham ihn wählen und er wählte den Vorteil, den irdischen Vorteil. Und die Bibel macht eine einzige Anmerkung, die etwas von der Gesinnung Lots zeigte. Aber die Leute von Sodom waren böse gegen Gott. Er erwählte einen irdischen Vorteil, einen normalen Gewinn in diesem Leben. Er brauchte Futter für seine Herde. Hier war er sorglos, wenn er die Jordanebene sah, mit seinen Herden. Aber er nahm in Kauf, dass Sodom und Gomorra gottlose, böse Städte in seiner Nähe waren. Und das ist der eigentliche Gedanke der Bibel. Er nahm es in Kauf. Er nahm den Nachteil für seine Seele in Kauf, als er den irdischen Vorteil erwägte. Das war fatal. Und das zeigt sich dann darin, dass er mit seinen Herden, also mit seinem, er war ja in gewisser Weise Nomade, und dass er mit seinen Zelten immer mehr nach Sodom hinzog. Und es dauerte nicht lange, da kaufte er sich ein Haus in Sodom und wohnte in Sodom in dieser gottlosen Stadt. Gott gab ihm eine Warnung. Und die Warnung war ziemlich einfach, nämlich da kommen 5 Könige, überfallen Sodom und Gomorra und nehmen alles gefangen, die ganze Stadt, und nehmen Lot gefangen mit seiner Familie und so weiter. Und in dem Moment ist sein Schicksal bestimmt. Er ist Sklave dieser fremden Völker. Und was mit seiner Familie, was mit seiner Frau, mit seinen Kindern passiert, das ist alles in der Hand dieser Gottlosen. Aber Gott dachte an Lot. Und er schickt Abraham. Abraham hört, dass Sodom überfallen ist, und er hört, dass Lot, sein Neffe, gefangen geworden ist, und er nimmt seine Leute zusammen und greift diese 5 Könige an, überwindet sie, befreit den Lot, und er bringt sie zurück, und sie kommen nach Salem, also sie kommen zu Melchisedek, dem König von Salem, und sie opfern Gott, und der Lot bekommt ein Zeugnis der Errettung Gottes. Und trotzdem, da ändert sich nichts bei Lot. Er wohnt weiter in Sodom, bis der Engel des Herrn kommt und Abraham sagt, ich werde Sodom einäschern. Die Bosheit dieser Menschen ist groß gegen Gott. Und Lot hat sogar Karriere gemacht. Er sitzt im Stadttor der Stadt. Er sitzt im Stadttor, was eben heißt, er gehört zum Rat der Ältesten. Er ist einer derer, die das Urteil fällen, wenn es Unrecht gab. Das war die Stellung Lots in Sodom. Nun machen wir es kurz. Petrus sagt, er quälte mit dem, was er sah und hörte, Tag für Tag seine gerechte Seele. Petrus will nicht sagen, dass Lot keine Schuld hatte darin. Er zeigt nur, was dieses Umfeld mit diesem Lot machte. Nämlich, es quälte seine gerechte Seele. Seine gerechte Seele empfing Leid und wurde geplagt. Es war eine große Herausforderung für sein geistliches Leben, aber in diese Herausforderung hat er sich selber gebracht. Aber es ist nun mal eine Tatsache, und Petrus nimmt genau das als Beispiel und sagt, schaut, in der Gemeinde werden Leute reinkommen, und diese Leute sind falsche Propheten, falsche Lehrer, und sie werden falsche Dinge lehren, aber das ist genau das Problem. Sie bringen euch in Situationen, wo ihr eure gerechte Seele verunreinigt, wo euer geistliches Leben denn wirkliche Hindernisse bekommt. Hört ihr auf diese, wird es euch viel Schaden zufügen. Sie werden euch ausbremsen in eurer Heiligkeit. Warum? Weil ihr ihren verderblichen Lehren bereit seid zu hören. Aber was macht ihr damit? Ihr quält euer geistliches Leben. Ihr bringt euch in Anfechtungen, die notwendigerweise nicht da wären. Aber die Barmherzigkeit Gottes will Petrus hier betonen. Er sagt, ja, wir sehen aber, wie Gott den Lot errettet. Aber mit welch einem Opfer errettet er den Lot? Sein Zeugnis war da nieder, als er seinen Schwiegersöhnen sagte, kommt, lasst uns fliehen. Da lachten sie noch. Seine Frau drehte sich um, weil sie Sodom so liebte und wurde zur Salzsäule. Seine Töchter sieht man am Ende des Lebens als gottlose Töchter, die bereit waren für ihren eigenen Vorteil. Die schlimmsten Sünden der Unmoral zu begehen. Und waren Mütter der Feinde des Volkes Gottes. Das ist, was dieser Text, was Petrus hier uns vor Augen stellt, wenn den Lot vor Augen stellt. Und doch, Gott hat den Lot bewahrt. Er war gerecht, denn Abraham betete, Herr, wenn zehn Gerechte in dieser Stadt sind, wirst du die Stadt verumkommen lassen? Und die Engel des Herrn sagen, ich kann die Stadt nicht verderben, bis ich Lot herausgeführt habe. Gott sah, was im Herzen ist. Und das ist das Besondere. In all diesen Anfechtungen halten wir vor Augen, gerade wenn wir diese falschen Lehrer anschauen, halten wir vor Augen, Gott weiß, seine Kinder zu bewahren, ja. Aber wie entscheidend ist es doch, dass sie auf das Licht achten, das Gott ihnen gegeben hat, das Licht an einem dunklen Ort, und dass sie erkennen, dass das, was mit Lot passierte, die gleiche Not ist, in der wir uns oft begeben durch falsche Entscheidungen, durch Hören auf falsche Lehrer, durch einen falschen Umgang mit den Anfechtungen und Schwierigkeiten, die wir in dieser Welt haben. Du bist in Sicherheit. Und das kann ich ganz in vielen Sätzen sagen, die vollgepackt sind mit biblischen Wahrheiten, um mich abzuhalten, eifrig, allen Eifer dran zu setzen, der Heiligkeit nachzujagen. Wenn wir jetzt auf die Lehrer schauen, und jetzt macht Petrus Folgendes, er zeigt uns, diese falschen Lehrer, die in die Gemeinde reinkommen, aber er zeigt es nicht in erster Linie. Denn wir merken es von der Art und Weise, wie der über sie redet. Um diese Lehrer zu überführen, diese falschen Lehrer in der Gemeinde zu überführen von ihren gottlosen Werken, sondern er zeigt es, um die Gläubigen, den Gläubigen zu helfen, das Wesen dieser falschen Lehrer zu erkennen, damit sie sie erkennen können als falsche Lehrer und sich abwenden, auf sie zu hören. Und damit sie die von denen verführt werden, widerstehen können und ihnen helfen können, da rauszukommen. Und wir leben in einer Zeit, wo wir wirklich das ernst nehmen müssen. Wir hören uns so viele Predigten an, wir hören überall Prediger. Und manche können wir gar nicht erkennen an dem, was sie Falsches sagen, sondern nur an dem, was sie gar nicht sagen. Aber daher müssen wir diese Prinzipien verstehen. Es sind Gottes Prinzipien, die uns als Hilfe gegeben sind. Wir leben in einer Zeit des bekennenden Christentums. Das Christentum ist populär geworden, in vielfacher Hinsicht. Nicht das echte, reine, aber allgemein, überall, bekannt, akzeptiert. Und wir merken nicht, dass es genau das ist, was hier in Petrus steht, wovon hier Petrus spricht, nämlich falsche Lehrer in der Gemeinde Gottes. Und sie verführen viele. Nun schauen wir es jetzt etwas genauer an. Wir sehen erstmal etwas über ihre Absicht oder zumindest mal genau ihre Absicht oder ihre Art und Weise, wie sie in die Gemeinde kommen. Und ich hatte schon gesagt, Petrus zeigt sie als das, was sie wirklich, in dem, was sie wirklich treibt, aber nicht in dem, wie sie sich selbst verkaufen. Denn das werden wir auch nachher sehen. Wir wollen auch jetzt ziemlich zügig durchgehen. Ich lese mal Vers 10. Das gilt besonders für die, welchen unreiner Lust dem Fleisch nachlaufen und die Herrscher Gewalt verachten. Wenn man den Judasbrief liest, und da sind sehr viele Parallelen, dann hilft es uns an vielen Stellen zu verstehen, was er meint. Aber wir sehen, dass er hier Menschen beschreibt, die voller Ehebruch in ihrem Herzen sind und daher Augen voller Ehebruch haben. Aber das allgemeine Prinzip dahinter ist, sie haben kein Problem mit der Lust ihres Fleisches. Ein Gotteskind zeichnet sich dadurch aus, dass es die Lust als Sünde sieht und als Quelle vieler Sünden, nicht die Lust am Herrn, aber das Fleisch mit all seinen Begierden als Feind Gottes erkannt hat und nun dem Fleisch den Krieg erklärt hat. Diese aber laufen dem Fleisch nach und suchen die Befriedigung ihres Fleisches. Wenn es hier heißt, dass sie Herrschergewalt verachten, dann zeigt uns der Judasbrief eine Parallele und sagt, dass die Engel nicht wagen, den Satan zu lästern. Ja, da ist einmal der Feind, das Fleisch, und da sagt er, Engel wagen nicht, den Satan zu lästern, diese aber lästern ihn wie unvernünftige Tiere. Schaut euch im Christentum um, wie leichtfertig oft über Satan und über die Dämonen geredet wird und mit welch einer Sicherheit man in der Lage ist, die Dämonen auszutreiben von den Menschen und sie frei zu machen. Petrus zeigt uns, dass diese Haltung eine Haltung ist, die keine Ahnung davon hat, wer Satan wirklich ist. Wer leichtfertig mit dem Mächtigen der Finsternis umgeht, der macht es deswegen, weil er schon in seinen Händen ist. Wenn du denkst, dass du Herr bist über Satan und über all seine Künste, dann deswegen, weil du längst gefangen bist. Ein Pastor rief mal Freunde von mir an und sagte, komm, ich zeige euch, wie man Dämonen austreibt. Ich glaube, ich hatte das Beispiel schon mal erwähnt. Wie kann man nur so reden, wenn die Bibel sagt, dass wir ohne ihn nichts tun können? Der Satan ist ein gewaltiger Herrscher, ein Kosmopolitiker. Das wäre genauso, als wenn du sagst, komm, ich zeige dir mal, wie man den Putin absetzt. Mach das doch mal, geh doch einfach hin und setz ihn mal ab. Nicht nur genauso, das ist schlimmer. Denn über diesen Dingen herrscht der Satan. Der Gott dieser Welt nennt ihn die Bibel. Und schaut, wie sie das Fleisch nicht fürchten, sondern mit der Lust des Fleisches Spott treiben, so treiben sie Spott mit dem Satan und mit all seinen Verführungen. Warum? Weil sie selbst sich in Sicherheit wiegen und weil sie kein Verständnis davon haben, dass sie in einer Welt leben, wo diese Mächte sie selbst gefangen halten können. Zu meiner Jugendzeit gab es einen großen Okkultismus-Experten. Aber sein Ende zeigte, dass er selbst gefangen war in Okkultismus und verstrickt in diesen Dingen. Das ist das Mittel Satans, um überhaupt sie gefangen zu nehmen. Deswegen heißt es Vers 12, diese sind wie unvernünftige Tiere von Natur zum Fang und Verderben geboren, lästern über das, was sie nicht verstehen und werden in ihrer Verdorbenheit völlig zugrunde gerichtet. Sie sind deswegen wie unvernünftige Tiere. Die Bibel braucht dieses Bild mehrmals, ja, die nennt hier Menschen Tiere, aus dem einfachen Grund, weil sie blind sind für die wahre Situation. Der Asaf sagt von sich selbst, als er verbittert war in seinem Herzen und die Gottlosen beneidete, da sagt er von sich selbst, da war ich wie ein Tier und verstand nichts. Und Salomo braucht das Bild in gleicher Weise, aber ich will es mal auf unsere Situation übertragen. Wir hatten ein Auto abgestellt und wir wollten das wieder reparieren und dann haben wir es aufgemacht und haben gemerkt, es riecht nach Mäuse, da sind Mäuse drin. Muss man also machen, Mäusefallen aufstellen. Ne? Und dann ging ich ins Geschäft und suchte ein paar Mäusefallen und kaufte mehrere verschiedene, weil ich gedacht habe, ich will mal gucken, welche am effektivsten ist. Und eine Falle, die ist richtig gut aufgebaut. Da war nicht nur ein Köder drin und was wir gemerkt haben, ist, dass Nutella sehr gut für Mäuse ist. Also Mäuse mögen Nutella, das ist schön süß. Noch besser als Käse oder Wurst, da gehen die viel schneller rein. Aber das Gute an dieser Falle ist, die Maus frisst erst einen Bereich der Sicherheit. Und erst wenn sie den aufgefressen hat, muss sie so einen Hebel hochschieben, um an das andere zu gehen. Diese Falle hat 3 Mäuse gefangen, während alle anderen offen stehen blieben. Jede Falle ist so gebaut, dass das Tier denkt, ich kann essen, ohne dass ich einen Schaden davon habe. Das ist, was Gott hier sagt, was Petrus hier sagen will. Er sagt, das, was diese Leute lehren, ist scheinbar harmlos, aber diese Leute sind gefangen, Gefangene der Sünde. Sie glauben, sie könnten in dem leben, was sie am Ende zugrunde richten wird. Und sie denken, sie haben die Freiheit zu sündigen. Und Gott wird nicht strafen, weil er ihnen sogar Erfolg gibt in ihrer Sünde. Und merken nicht, Vers 13, dass der Lohn der Ungerechtigkeit damit kommt, dass Gott sie ihren Sünden übergibt. Gott lässt sie sündigen. Gott lässt sie weitermachen mit ihren Heimlichkeiten, mit ihrer Bosheit. Und Gott deckt es sogar zu. Er bringt es nicht mal ans Licht. Während wenn es ans Licht kommen würde, sie vielleicht aufhören würden. Aber stattdessen können sie heimlich ihre Sünden weiter ausführen. Über Jahre, über Jahrzehnte. Und wir merken nicht, dass dies von Römer 1 her ein Gericht Gottes ist über die Gottlosen. Und das ist, was Petrus hier anspricht. Er sagt, das ist die Folge. Und deswegen benehmen sie sich so. Und er sagt, wenn sie mit euch essen, dann sind sie eigentlich Schmutz und Schandflecken und rühmen sich ihrer Betrügerei. Das heißt, während sie dann von Dingen reden, merkt man, dass sie in ihrem Reden sich sogar über Dinge rühmen, die Bibel Sünde nennt. Aber sie haben kein Problem damit. Es gab einen Prediger, haben viele Christen den Prediger gehört und sie sagten, oh, der hat sogar sehr gute Lehre. Aber wenn man den gehört hat, hat man keine schlechte Lehre von ihm gehört, aber ständig Beispiele, die sexuelle Lust provozierten und die eigentlich jeden Mann ständig auf den Weg der Unreinheit schickten. Geht das? Nein, es geht nicht. Würde er die Sünde hassen, würde er das nicht machen. Und es war nur eine Frage der Zeit, bis er selbst in Unreinheit gefallen ist. Wie oft sieht man das? Aber schaut, das bedeutet es, man redet, man rühmt sich, man spricht von einer gewissen Freiheit, man sagt, man muss ja auch diese Dinge offen ansprechen, aber in der Art und Weise, wie man über die Dinge anspricht, zeigt oft, dass sie kein Problem haben mit ihrer eigenen Lust, noch mit Satan, noch mit ihren eigenen Trieben, sondern im Gegenteil, sie verharmlosen sie und bringen auch andere dazu zu denken, man könnte leichtfertig damit umgehen. Was ist, was sie treibt? Vers 14, sie haben Augen voller Ehebruch, ihr Kopf ist voller Ehebruch und darum gehen auch ihre Augen ständig aus nach Ehebruch. Sie hören nie auf zu sündigen, locken die unbefestigten Seelen an sich, sie haben ein Herz, das geübt ist in Habsucht und sind Kinder des Fluches. Sie sind geschickt, sie lernen es, Menschen gefangen zu nehmen, sie sind darin professionelle geworden. Petrus sagt uns, was sie eigentlich treibt, ist Habsucht. Aber warum können sie denn andere gefangen nehmen? Warum können sie denn sogar Christen verführen? Warum bekommen sie so viele Anhänger, wenn sie doch selbstsüchtig sind? Aus dem einfachen Grund, sie schmeicheln das Ego des Menschen und wir alle haben das Fleisch. Und wenn jemand kommt und mir eine Gnade anbietet, eine Gnade verkündigt, wo ich nicht konsequent sein muss mit meinem Fleisch, noch mich verleugnen muss, noch den Weg der Demut gehen muss, dann bin ich von Natur aus sehr offen, das anzuerkennen und damit leben. Nimm mir einen Prediger, der mir sagt, ich kann ohne weiteres ein guter Christ sein und trotzdem hin und wieder meinem Fleisch folgen. Und wir merken und wir würden sehen, ganz viele Leute mögen diese Prediger. Eine Gnade, die mich nicht radikal mit Sünde brechen lässt, ist eine Gnade, die sehr schnell Verbreitung findet. Eine Botschaft der Gnade, die sehr schnell verbreitet wird und doch den Menschen ins Verderben führt. Dann bringt er den Biliam als Beispiel und zeigt, schaut, der Biliam ist genau diesen Weg gegangen. Er war ein Prophet Gottes und seine Vorhersagen über das Volk Gottes, über das, was der Herr schenken wird, zeigen ja, dass Gott selbst ihm Dinge eingegeben hat. Und die Art und Weise, wie Petrus davon spricht, lässt mich vermuten, ich sage nicht, dass es so ist, aber lässt mich vermuten, dass der Biliam mal auch wirklich Gottes Weisung gegeben hat, aber das, was ihn gefangen genommen hat, war seine Habgier. Er ließ sich kaufen. Und er ließ sich kaufen, das Volk Gottes zu verfluchen. Und als er es nicht verfluchen konnte, was hat er gemacht? Hat er zu Midian gesagt, mach ein Fest. Bietet deine Frauen an. Lade sie ein. Sie sollen mit dir feiern. Und sie sollen mit euch feiern, damit du den Fluch über sie bringst. Und genau deswegen hat Petrus dieses Beispiel hier gebracht. Er wusste, was passiert war. Das Volk hatte sich versündigt und Gottes Gericht kam über das Volk Gottes durch diese Vermischung. Und das ist, warum Petrus das hier anbringt. Jetzt deckt Petrus das nochmal auf, ne? Weil er zeigt dann, dass Gott sogar einen Esel reden ließ, um der Torheit des Propheten zu wehren. Und jetzt fasst er das zusammen von der Art und Weise, wer diese Menschen sind. Und es ist wichtig, dass wir auch das sehen. Er sagt hier, diese Leute sind Brunnen ohne Wasser. Petrus kannte trockene Länder. Das heißt, wenn wir zum Mittelmeer kommen und nach Israel und in diesen Bereichen gehen, da wissen die Bauern etwas vom Warten auf Regen. Ich habe eine Schwester, die wohnt im Chaco, im Paraguay, und in fast jedem Brief, in jedem Telefonat geht es um Regen. Entweder wir sind dankbar, es hat endlich geregnet, oder aber wir warten auf Regen. Wir können nicht sehen, weil es nicht regnet. Unsere Ernte geht zugrunde, weil es nicht regnet. Sie warten auf Regen. Und das ist das Bild, was Petrus hier braucht. Er sagt, diese sind Wolken, diese Leute sind Brunnen ohne Wasser. Du gehst, du hast Durst, du siehst einen Brunnen, und du bist enttäuscht. Wolken vom Sturmwind getrieben. Da kommen Wolken voll, sie scheinen aus, sie scheinen zu Regen zu bringen und am Ende sind es dunkle Wolken, die vorbeiziehen, ohne dass sie einen Tropfen Wasser runterlassen. Doch nichts zu trinken. Ihnen ist das Dunkel der Finsternis aufbewahrt in Ewigkeit. Er zeigt, was ihr Ende sein wird. Gott wird es ans Licht bringen. Aber jetzt fasst es noch mal zusammen und sagt, diese Leute sind Brunnen ohne Wasser. Entschuldigung, denn mit Hochfahrenden, das waren die Beispiele, und jetzt kommt die Anwendung. Denn mit hochfahrenden, leeren Reden locken sie durch ausschweifende fleischliche Lüste diejenigen an, die doch in Wirklichkeit hinweggeflohen waren von denen, die in die Irre gehen. Dabei verheißen sie ihnen Freiheit, obgleich sie doch selbst Sklaven des Verderbens sind. Denn wovon jemand überwunden ist, dessen Sklave ist er auch geworden. Was ist also das Schlagwort dieser Leute? Sie verheißen etwas, sie versprechen etwas. Und ein Wort, das sie immer benutzen, ist Freiheit. Freiheit. Christus hat uns frei gemacht. Frei, der Lust zu leben. Frei, mit der Sünde zu spielen. Frei, mit Gottes Geboten umzugehen. Sie verheißen Freiheit. Merkt ihr, was sie tun? Sie gebrauchen die Sehnsüchte des Menschen und versprechen, ihnen etwas zu geben. Und Petrus zeigt, sie sind Brunnen ohne Wasser. Sie reden von einer Freiheit, die sie selbst nicht haben. Aber sie versprechen den Menschen Freiheit und der Mensch nimmt sie an. Warum? Weil es genau in dem Wesen, weil es in der Abtrünnigkeit des Herzens des Menschen liegt, zu tun, was man selber will und nicht zu tun, was Gott will. Das Wesen eines Gotteskindes ist, dass es seinen eigenen Willen aufgegeben hat, um den Willen Gottes von Herzen zu tun. Wir schauen zurück, was in Vers 1 über sie gesagt wurde. Es heißt von ihnen, dass die falschen Lehrer werden kommen, um verderbliche Sekten einzuführen, indem sie sogar den Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen. Der Herr ist gekommen, um sein Volk zu erretten von seinen Sünden. Und sie sagen nicht, ich glaube nicht an ihm, aber sie verleugnen einen Erlöser, der gekommen ist, sie von ihren Sünden zu erretten. Das ist, was sie tun. Sie sagen, ich glaube an Jesus, ich glaube an seinen stellvertretenden Tod, ich glaube daran, dass er gekommen ist, um uns von unseren Sünden zu retten. Aber sie meinen, er wird sie nur von den Konsequenzen der Sünde erretten. Aber sie wollen gar nicht errettet werden von den Sünden in ihnen. Und sie wollen auch nicht von der Macht der Sünde errettet werden. Sie wollen nicht von ihrem Hass errettet werden und nicht von ihrer Weltlichkeit errettet werden. Von ihrem Triebdenken, von all dem, was in ihrem Inneren ist, davon wollen sie gar nicht errettet werden. Sie wollen aber errettet werden von dem nagenden Gewissen, das könnte irgendwann ans Licht kommen. Und Gott sagt, und das ist, was die Lehrer sagen, was diese Lehrer bedienen. Sie verleugnen eigentlich den, den Gott gegeben hat, der sein Volk erretten wird von seinen Sünden. Und wie Petrus in Kapitel 1 gesagt hat, einen Gott, einen Erlöser, der gekommen ist, um uns alles zu geben, um zur in Gottes Seligkeit, also in Gottesfurcht. Das bedeutet, vor Gott in dieser Welt zu leben, zur Ehre Gottes. Das hat Christus uns erkauft und das verleugnen sie mit ihren Werken. Ja, sie wollen einen, der sicherstellt, dass sie in den Himmel kommen. Sie wollen einen, der sicherstellt, dass sie Kinder aller Verheißungen sind und dass ihnen alle Verheißungen gehören und dass sie sagen können, wir sind Kinder Gottes, wir sind Erben, wir sind Könige, wir haben eine ewige Hoffnung und sie wollen sich das alles einreden und eine Erlösung haben, die sagt, mit dir ist alles in Ordnung, du brauchst dich nicht zu kümmern. Du kannst auch nachlässig sein in deiner Heiligkeit. Lebe, chill dein Leben. Ja, habe ich von Christen gehört, chill dein Leben. Petrus sagt, setz allen Eifer dran. Setz allen Eifer dran. Denke dran, du bist im Krieg. Du brauchst einen mächtigen Erlöser. Hier ist der mächtige Erlöser. Und was machen diese falschen Lehrer? Sie sagen dir, du bist frei. Jede Freiheit, die dir angeboten wird, leichtfertig mit Gottes Willen und seinen Geboten umzugehen, ist eine betrügerische Freiheit. Seine Freiheit von falschen Lehren. Denke dran. Jede Gnade, die dich nachlässig macht in der Heiligkeit, ist eine falsche Gnade. Die Gnade lehrt dich, dass Gott zu fürchten ist. Die Gnade zeigt sich in seiner größten Herrlichkeit am Kreuz, wo Gott das ganze Gericht über seinen Sohn bringt. Das ist die Gnade. Wie willst du hingehen und mit Sünde leichtfertig umgehen? Wir schließen ab, denn wenn sie durch die Erkenntnis des Herrn und Retters Jesus den Befleckungen der Welt, des Herrn Jesus Christus, den Befleckungen der Welt entflohen sind, aber wieder darin verstrickt und überwunden werden, so ist der letzte Zustand für sie schlimmer als der erste. Er sagt, du hast eine größere Verantwortung, wenn Gott dir mehr Licht gegeben. Wem viel gegeben wurde, von dem wird Gott viel fordern. Diese Lehrer sagen mit ihrem ganzen Verhalten, sie kennen die Wahrheit. Da sie aber nicht danach leben, ist es für sie schlimmer, als hätten sie diese Wahrheit nicht gekannt. denn es wäre besser für sie, dass sie den Weg der Gerechtigkeit nie erkannt hätten, als dass sie, nachdem sie ihn erkannt haben, wiederum umkehren hinweg von den ihnen überlieferten heiligen Gebot. Wir wollen nicht bei den Lehrern bleiben, wir wollen uns selbst die Frage stellen. Ist uns das bewusst, was Petrus hier sagt? Wie sieht es bei dir aus? Sind die Sünden, von denen du dich einmal bekehrt hast, heute für dich wieder attraktiv geworden? Wieder eine Versuchung, darin zu leben? Hast du vergessen, was der Herr dir vergeben hat? Und er zeigt, was hier bei den wirklichen falschen Lehrern passiert, doch es ist ihnen ergangen nach dem wahren Sprichwort, der Hund kehrt wieder um zu dem, der was er erbrochen hat, und die gewaschene Sau zum Wälzen im Schlamm. Sie sind nie erneuert worden. Sie haben nie ein neues Herz bekommen. Aber auch dieses Wort ist eine große Herausforderung für jeden, der sein Herz bewahren will. Denn das Sprichwort zeigt uns, dass es nicht geht. Was keiner wach machen würde von Natur aus, er würde aus dem Schlammbad in die Dusche gehen, um dann wieder in den Schlamm zu springen. Man duscht sich, um sauber zu werden. Das Blut des Lammes ist gekommen. Das Blut des Lammes wurde vergossen, um uns zu reinigen von unseren Sünden. Wie sollten wir hingehen, um nun leichtfertig uns zu beschmutzen? Aber der, der nicht erneuert ist, der macht genau das. Er verwirft die Gnade, die er erkannt und empfangen hat, die ihm gepredigt worden ist, von der er bekannt hat, dass er ihr glaubt, und geht hin, um mit dieser Gnade nun beruhigten Gewissens in der Sünde weiterzuleben, weil er sich selbst sagt, mir ist alles in Ordnung, ich glaube ja an den Herrn Jesus Christus. Nein, es geht nicht. Nein, es geht nicht. Er sagt, sie beweisen mit ihrem Verhalten, dass sie immer noch die Sau geblieben sind. Und der Hund, der unerneuerte Mensch, das Tier, von dem er vorher sprach, und kein neues Herz haben und nicht Kinder des Heils sind, weil sie so mit der Gnade Gottes umgehen können. Und darum ist dieser Text eine wirkliche Warnung, eine Warnung für jeden dieser falschen Lehrer. Aber er ist auch eine Warnung für uns als Gotteskinder. Und er sagt uns, liebes Gotteskind, schau, wenn du in deiner Heiligkeit wachsen willst, wenn du das tun willst, was Gott dir gegeben hat, wenn Erlösung in deinem Leben sichtbar werden soll, wenn du allen Eifer dran setzen willst, in deinem Glauben die Tugend darzureichen und so weiter. Wenn das dein Ziel ist, dann beweist du, dass Gott sein Werk in dir angefangen hat. Dann beweist du, dass Gott etwas Neues geschaffen hat. Du dienst mit dem Geist im Gesetze Gottes. Und wenn das die Tatsache ist, dann musst du aber etwas tun. Du musst deine Ohren verschließen. Du musst wachsam sein, du musst darauf achten, wen du hörst. Du musst damit rechnen, dass andere Lehrer in der Gemeinde sind und dass sie dir Dinge beibringen, wo du mit der Sünde Kompromisse machen kannst und dass Menschen sich dem anschließen. Das heißt, dass Geschwister um dich herum sind, die mit dir reden, als könnte man mit Sünde Kompromisse machen. Und Petrus sagt, wach doch darüber, denke daran, deine Heiligkeit ist in Gefahr, dein Leben für Gott ist in Gefahr, deine Bereitschaft vor Gott zu stehen und in Freimütigkeit zu ihm zu gehen, ist in Gefahr, wenn du diese Dinge hörst, sie aufnimmst, akzeptierst, dann quälst du deine gerechte Seele. Ja, Gott weiß zu bewahren, Gott weiß zu erretten, aber übernimm deine Verantwortung, setze allen Eifer dran, um dieser Erlösung willen. Wahre Freiheit kommt vom Herrn, Fülle kommt vom Herrn. Er ist die Quelle des Lebens. Wer von ihm trinkt, dem wird nimmermehr dürsten. Er ist nicht wie diese Brunnen, die leer sind, wie diese Wolken, die versprechen, aber nichts haben. In ihm wirst du alles finden. Und so ist dieser Text ein Text, Denn sowohl sagt, ja, Gott wird bewahren, vertraue auf Gott, dass er dich in allen Anfechtungen bewahren und durchtragen wird. Ja, Amen. Er weiß, den Gerechten zu bewahren. Aber er wird alle Gottlosen auch zu dem Gericht bringen, das ihnen verordnet ist. Er wird alles aufdecken. Darum, du, o Gotteskind, hüte dich. Hüte dich, dass deine Wege sich mit den falschen Lehrern überschneiden. Hüte dich, dass du leichtfertig dein Ohr öffnest. Sie versprechen dir, was sie nicht geben können. Der Herr verspricht dir, was er geben wird, mit Sicherheit geben wird. Der Herr helfe uns und gebe uns Gnade dazu. Amen. Lass uns noch stille werden zum Gebet. O Herr, du hast verheißen, dass du deine Furcht in das Herz deiner Kinder legen wirst, dass sie dich alle Zeit fürchten, sich selbst zum Besten. O, wir preisen dich, dass der Weg, dein Weg für uns zum Besten ist und zur Ehre deines Namens. Aber du sagst weiter, damit du dich freuen kannst, uns wohlzutun. Und du tust uns Gutes. Auch dann, sogar dann, wenn du uns widerstehst und unseren Wegen widerstehst. Herr, bist du gut. Wir preisen dich dafür. Und darum befehlen wir uns dir an und bitten dich, dass du, der Gott aller Gnade, mächtig in uns wirkst und uns erziehst. Dass wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Lüste verleugnen und vor dir leben in Gottesfurcht. Herr, wir bitten dich, hilf uns in unserer Zeit, dass wir den Weg der Wahrheit erkennen und neige unser Herz dem Weg zu, den du für uns bereitet hast. Gib, dass wir dir vertrauen, denn nur gut bist du, unser Gott. So segne diesen Tag und heilige ihn. Herr, du hast ihn geheiligt, aber gib, dass deine Heiligkeit auch unser Leben füllt. Heilige du uns durch und durch, dass unser Geist ganz samt Seele und Leib unbefleckt bewahrt werden, bis zu deiner Ankunft. Herr, du kommst, wir preisen dich. Wir preisen dich für die großen und kostbaren Verheißungen. Wir preisen dich, dass wir dich eines Tages sehen werden, wie du bist. Herr, wir bitten dich für die, die sich verborgen halten vor dir und vor Menschen. Gib ihnen Licht. Gib ihnen Wahrheit. Gib, dass ihre Ehre sie nicht zurückhält, zu dir zu kommen. Denn du, Herr, bist reich an Vergebung und groß an Gnade.